Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um Rap für Kinder. Und dafür sprechen wir mit Matti MC von Kinders und Zucchini. Beide sind aktiv in diesem Feld. Die eine bereits mit zwei Alben und der andere mit einem Projekt zusammen mit dem Rapper Oli Banjo und dem Wunsch, Kindern damit etwas Gutes in die Hand zu geben. Was die Chancen darin sind, aber auch die Risiken, darüber sprechen wir in diesem Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, ich war eine Woche nicht da, was habe ich verpasst?
Den ganz normalen Büroalltag hast du verpasst, wobei es ja immer ein bisschen ruhiger ist, wenn du nicht da bist, ne? Dann kann man hier mal endlich mal ein bisschen was arbeiten, wird nicht die ganze Zeit von der Seite vollgequatscht mit irgendwelchen neuen Ideen und Projekten und sonst was. Also es war so ein bisschen wie Urlaub hier.
Das Beste, was du mir erzählen kannst, dass du Urlaub gemacht hast. Trotzdem warst du ja relativ kreativ und hast eine, finde ich, sehr schöne Runde heute zusammengestellt, die vor allen Dingen aus so ein, zwei Gesichtspunkten für mich da besonders spannend ist, denn also mit meiner klassischen Hip-Hop-Sozialisation gibt es bestimmte Elemente, die manchmal zu kurz kommen. Und das eine ist, dass wir eine Kultur sind, die so alt ist und immer wieder neuen Generationen wieder neu aufleben darf, sollen, muss. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man den Generationen immer mit was mit an die Hand gibt. Und wir haben ja in den letzten Jahren richtig so eine Idee, dass sich da was entwickelt. Und heute hast du Gäste, die sich quasi um eine ganze Generation kümmern. So, yes. Was auch dringend nötig ist.
Genau, ohne zu viel vorwegzunehmen, es wird heute um Rap für Kids gehen. Und dazu haben wir wie immer zwei Gäste hier. Zum einen Zucchini, ihr kennt sie auch als Zucchi. Da treibt sie schon seit vielen, vielen Jahren im Deutschrap ihr Unwesen. Und im Mai diesen Jahres ist mit Da haben wir den Salat ihr zweites Album rausgekommen. Und genau, schön, dass du hier bist.
Ja, Toschen, danke für die Einladung.
Sehr gut, aber damit nicht genug.
Nee, damit nicht genug. Gast Nummer zwei ist Teil des Hip-Hop, nennt man euch Band, ist es Hip-Hop-Kollektiv? Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ist er Teil...
Crew.
Nennen wir es Crew. Er ist Teil von Kinders. Kinders besteht aus Remy, Demi, Olli und besagtem Matti MC. Auch Rap für Kids, da erscheint mit Bunter Hund Anfang August die erste EP, genau, Matti auch vorher schon voll über Deutschland, Out for Fame mäßig, sehr aktiv und die Finger im Spiel, also auch kein Unbekannter im Deutschrap. Schön, dass du hier bist.
Ja, freut mich auch, vielen Dank.
Habt ihr auch ein Gangzeichen eigentlich?
Bis jetzt nicht.
Nee? Wäre ja vielleicht ein Ansatz, so ein schönes.
Ja, also da, das ist auf jeden Fall etwas, da sollte man drüber nachdenken. Ja.
Weil ich glaube auch für die Zielgruppe, das kann sich einbrennen in die Gehirne von den Kleinen, die dann von da an nur noch so mit euren Gangzeichen durch die Gegend laufen und nicht mehr mit denen, die sie vielleicht eher von den anderen bösen großen Kids gelernt haben.
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee, das nehmen wir offiziell auf.
Dankeschön, sehr gut. Wenn es dann ein Gangzeichen gibt, denkt an mich dabei. Wir haben heute aber natürlich damit ein Thema, das, sagen wir so, genauso zu dem gehört, wie sich diese Kultur in den letzten, jetzt sagen wir 50 dieses Jahr, weiterentwickelt hat, aber vielleicht gar nicht so oft besprochen wird und trotzdem auch überall stattfindet. Und ich glaube aber auch, eine gewisse Fallhöhe hat in der Umsetzung. Denn ihr beide habt ja eine gewisse Karriere hinter euch gebracht. Und wenn man so die erwachsene Person hinter der sich um Kinder-Rap kümmernden Person anspricht, Zucchi zum Beispiel, wie würdest du den größten Unterschied an beschreiben zwischen den Personen, zwischen diesen beiden künstlerischen Persönlichkeiten?
Also bei mir ist ja schon immer so gewesen, dass ich von der Trennung zwischen verschiedenen irgendwie Sphären, beispielsweise Bühne versus Social Media versus Interview versus Privat und so nicht viel halte. Ich finde das fürchterlich anstrengend. Ich glaube nicht an die Trennung von Kunst und Künstler. Ich glaube, dass wir uns da viel vormachen, wenn wir da so so ein schematisches Auseinandertun vornehmen, um uns vor irgendwas zu schützen oder irgendwas zu legitimieren und so weiter. Ich habe das ja auch nicht irgendwie, es ist ja auch nicht am Schreibtisch entstanden, die Idee, sondern das ist aus mir heraus organisch gewachsen. Deswegen ist der Unterschied gar nicht so groß. Im Wesentlichen geht es natürlich darum, dass es sich sprachlich ein bisschen anders verhält, weil Kinder natürlich ein anderes Weltwissen haben als Jugendliche und Erwachsene. Aber die Themen sind bei mir die gleichen. So, also die Pressefotos sind die gleichen. Ich habe mir jetzt keine Pappnase aufgesetzt, weißt du. Ich habe mir eine Silbe hinzugefügt und aus dem Doppel-O und Doppel-E, U und I gemacht, damit die Leseanfängerin sich nicht verwurstelt, wenn sie meinen Namen auf der CD sieht oder beim Streamingdienst. Ansonsten sind es die gleichen Inhalte und ich bin der gleiche Mensch. So, ich habe da keine, also das mit dem Alter Ego und der Bühnenpersona und so, das ist alles nicht mein Gebiet.
Ich nehme das eigentliche Thema auch schon so ein bisschen vorweg, Yannick, aber es war mir total wichtig, das einmal vorher zu besprechen, weil wir ja dann irgendwie so zwischen Persönlichkeiten springen. Matthias, wie war das denn bei dir?
Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich in der Vergangenheit ja immer hinter den Kulissen gearbeitet habe. Das heißt, ich habe für sehr, sehr viele Künstler gearbeitet und geschrieben und ich hatte das große Glück, immer das machen zu können, wonach mir gerade ist. Und genau das ist es jetzt auch, ne? Also ich versuche letztendlich immer die Musik zu machen, die einen gewissen Teil meines Lebens jetzt so widerspiegelt. Und das war jetzt in dem Fall die Geburt oder beziehungsweise schon in der Schwangerschaft, war schon klar, okay, dein Leben wird sich jetzt ändern. Ich hatte im Freundeskreis rumgefragt und die haben auch alle gesagt, so ja, also das, was jetzt sonst vorher irgendwie so war, das wird jetzt alles ganz, ganz anders sein und du wirst jetzt einen ganz, ganz anderen Fokus haben. Und letztendlich war das dann der Anlass, einfach zu schauen, wie man das am besten gestalten möchte. Und da bin ich sozusagen auch immer mehr so reingekommen, zusammen mit meiner Frau, die dabei ist, und auch zusammen mit Olli. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, sich sozusagen Alter Egos zu schaffen, die deutlich jünger sind als ich. Also wie alt jetzt genau, das weiß man nicht, wohne auf jeden Fall noch zu Hause. Und das ist im Prinzip so ein bisschen das, was ich damals war, mit den Skills von heute und vielleicht auch so ein bisschen so der Trailer von dem, was man in seinem Sohn morgen sieht. Also von daher muss ich sagen, kann man schon so sagen, das ist jetzt gerade so musikalisch mein Leben. Und ja, von daher kann ich da jetzt auch gar nicht groß unterscheiden zu vorher. Das ist jetzt was Neues und das ist jetzt gerade auf jeden Fall mindestens für die nächsten 10, 11 Jahre das, was ich mache.
Sehr schön, dass du jetzt schon so weit in die Zukunft blickst. Und das sind damit ja auch zwei, vielleicht ein kleines bisschen unterschiedliche Ansätze. Trotzdem haben sie das gleiche Ziel. Und wenn man mal ehrlich ist, ihr seid hier im harten Musikmarkt, halt erbitterte Konkurrenten auf einem Themenfeld. Und über das reden wir heute. Lass mich doch ein bisschen spielen. Yannick, worüber wollen wir aber eigentlich reden?
Wir reden über Rap für Kids. Ich glaube, das hat man inzwischen schon ganz gut mitbekommen. Ich brauche da jetzt auch gar nicht so super viel ausführen. Wir waren ja echt schon sehr, sehr gut drin. Wie macht man guten Rap für Kids? Das wollen wir diese Woche von euch wissen. Und dann gucken wir mal, welche ganzen anderen Facetten heute noch zur Sprache kommen.
Und? Erster Impuls? Zucchini?
Wie immer eine ganz einfache Frage zum Einstieg hier.
Ja, genau.
Also erstmal direkt die Konkurrenz rausnehmen. So, also ich muss darauf zurückkommen. Tut mir leid, aber das geht für mich nicht anders. Ich habe keine Konkurrenz, nicht weil ich mich für die geilste halte, sondern weil ich mich einfach für eine halte.
Ja.
Und das war auch schon immer so. Ich habe das Ding, also das ist zum Glück in mir auch nicht angelegt als in meiner Persönlichkeit nicht, aber auch in meiner Weltsicht und in meinem politischen Verständnis so. Ich glaube, aber dass uns Konkurrenz nirgendwo hinführt und für alle ist Raum, weißt du?
Ja, wunderbar. Und ehrlicherweise, ich mache das ja mit dem Augenzwinkern ein bisschen ein Späßchen, weil mir nur aufgefallen ist, dass es gibt ja mehrere Modelle dieser Art und in verschiedenen Situationen. Serafinale hat auch so ein Projekt, darf man den erzählen, ne?
Doch, ich glaube, das ist bekannt, ja.
Ich glaube.
Ja, genau, das ist kein Geheimnis mehr. Also, da trägt Nas von Kostüm, macht das Ganze. Meine lieben Freunde von Viva Con Agua haben einen Alpaka quasi kreiert, der auch, dann auch in Kooperationen, ne, Musik für Kinder mit transportiert. Und so gibt es überall Ansatzpunkte, sich um eine Generation zu kümmern, von der wir ja alle der Meinung sind, dass es die wichtigste der Welt ist. Und deswegen bleibt die Eingangsfrage, die Janne gestellt hat. Wie macht man aber für die guten Rap?
Also ich bin ja ein großer Fan von Disney und Pixar und von König der Löwen. Und ich fand, das war immer ein tolles Ereignis für die ganze Familie. Ich muss dazu sagen, wir haben auch eine etwas ältere Tochter, also die schon deutlich älter. Und da war eigentlich immer das Schönste so, diese gemeinsame Abende, wo man sich drauf gefreut hat und wo man jetzt nicht dem Kind zuliebe etwas macht, sondern weil man selber sagte, oh cool, da bin ich ja total gespannt drauf, wie die das umgesetzt haben. Und ich finde einfach diesen Anspruch, den die Macher dort in das Projekt gelegt haben, das haben wir versucht, uns so ein bisschen abzuschauen, dass wir einfach uns gesagt haben, lass einfach so gut machen, wie wir können, ne? Also, dass wir einfach da uns jetzt gar nicht irgendwie in irgendeiner Form versuchen, da einzuschränken oder das Ganze einfacher zu machen, sondern dass wir lediglich sozusagen einen anderen Charakter eben darstellen, also halt sozusagen unsere Alter-Egos. Und ich glaube, guten Rap für Kids macht man einfach auf diese Art und Weise am ehesten, weil wenn du versuchst, irgendwie das Ganze kindgerecht zu machen, da machst du ja automatisch schon mal Abstriche. Und ich finde, das Ganze ist ja irgendwie dann auch besonders interessant. Ich habe auch mal gesagt, so vielleicht sind wir auch ein Tick mehr Masimoto als Dicke. Also nicht, dass wir jetzt Kiffermusik machen oder Themen haben wie Masimoto. Ich meine damit, dass wir eben sozusagen dieses alte Ego haben. Und das hat eine ganz eigene Sprache, das hat einen eigenen Humor, das hat ganz, ganz andere Vergleiche. Und eben das bringt, finde ich, ja auch so eine Facette in Deutschrap, die es vorher so noch gar nicht gab. Dass man eben versucht, auf höchstmögliche Art und Weise eben das Ganze umzusetzen.
Du hast ja so Zucchini ja schon auch den Ansatz beschrieben, dass du im Prinzip das veränderst, nur ein bisschen in der Wortwahl, das quasi in Anführungsstrichen vereinfachst.
Also natürlich muss ich halt auch gucken, also bei bestimmten Themen muss ich natürlich Abstriche machen und sagen, Aspekte, die irgendwie Kinder überfordern können oder verstören und so. Also es geht immer noch um Geschlechtergerechtigkeit, aber ich werde natürlich das Thema Rape Culture nicht durchdeklinieren. So, ja. Aber ja, es gibt quasi die Variante, die Kinder in der Welt sowieso schon erfahren, um sich rum und in ihrem eigenen Leben. Und das wird weiterhin Thema bleiben. Also so wichtig ich das finde, dass es pädagogische Songs gibt rund um Zähneputzen, Straßenverkehrsordnung und das ist mein Teddy. Genauso sehr weiß ich, dass ich das nicht abbilden kann und will, sondern für mich sind die Themen, die für mich einfach im Herzen und im Leben relevant sind, in dieser Gesellschaft auch weiterhin diejenigen so. Und für mich ist gute Musik für Kinder auch so ein bisschen ungeachtet des Genres irgendwie der Versuch, die Balance zu halten zwischen nicht überfordern und nicht unterfordern. So, ich will Kinder nicht verarschen, ich sehe die nicht als KundInnen, sondern einfach als sozusagen kleine Leute, denen in dieser Gesellschaft viel verweigert wird, über die oft hinweggesehen wird und die man halt vom Fernseher parkt, wenn man Ruhe haben will. Und ich versuche, meine Musik so zu machen, dass Kinder Lust haben, die Erwachsenen um sie herum zu befragen, wie sie die Lieder wahrnehmen und andersrum. Ich finde die Idee, irgendwie gemeinsam Bock zu haben, auf jeden Fall total wichtig. Das ist so das Grundlegende, dass man es gemeinsam gerne hört und nicht das innere oder äußere Augenrollen der Eltern oder der Familien irgendwie dominiert und nicht, oh scheiße, nicht diese Playlist und bitte nicht der Song. So, und das ist natürlich auch so irgendwie so Running Gag unter Eltern, irgendwie auch so abgefuckt zu sein von irgendwelchen bestimmten Filmen, Serien, Spielzeugen und so weiter, Liedern. Also, dass das natürlich nicht eintritt, das ist so das erste Kriterium, aber auch zu gucken, wie geht das Gespräch danach weiter, weil ich das, was ich mache, nicht als Produkt sehe, sondern als Gesprächsanlass eigentlich eher. Und das ist, was mich viel mehr reizt. So, deswegen geht's gar nicht so um gut oder schlecht oder was ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auch so Debatten um, was ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, wem muss man, also wessen Maßstäben will man genügen, um so eine Frage zu beantworten? Ich glaube, dass das die Leute, die es hören, in den Momenten selber für sich entscheiden. So. Und ich bin da eh nicht so dabei, irgendwas erfüllen zu wollen, was mir irgendwie eine Industrie oder eine Dominanz in der Szene oder so vorgibt, als so muss es sein, alles andere ist wack. Also das Ding habe ich, glaube ich, schon vor 15 Jahren hinter mir lassen müssen und habe halt das gemacht, von dem ich denke, dass ich es vertreten kann. Und was mich einfach auch bewegt, auch als Mensch so. Und ansonsten geht für mich sowieso, also ne, wenn wir irgendwie uns in pädagogische Räume begeben, egal ob wir mit Kindern leben oder ob wir mit Kindern arbeiten, zählen für mich eigentlich nur zwei Werte. Das eine ist Authentizität und die Debatte kennen wir aus dem Hip-Hop zur Genüge. Und das andere ist die Frage nach Fairness so. Also wie behandle ich mein Gegenüber? So, das ist so quasi das Respektsthema dann. Das ist für mich interessant. Alles andere ist nachrangig.
Nee, Matthias ihm gerade noch was dazu sagen wollte, deswegen du sahst so kurz so aus, als ob du ansetzen wolltest. Da stecken aber auf jeden Fall sehr viele spannende Punkte drin. Einen übernehme ich doch nochmal, weil der vielleicht für die klarere Definition auch von dem, was was euer Ziel ist, so vielleicht auch noch mithilft. Denn ich könnte jetzt das Wort Zielgruppen verwenden. Ich kann daraus auch Altersgruppen machen. Wenn man Rap für Kids macht, gibt es ja auch, wie du schon sagst, unterschiedliche Ansätze. Ob ich jetzt versuche, den Rap über den Teddy zu machen oder vielleicht schon gesellschaftlich ein bisschen die Welt, in die sie hineinwachsen, einzuordnen. Habt ihr euch da darüber Gedanken gemacht, welche Altersgruppen ihr ansprechen wollt?
Also wir haben uns da schon Gedanken gemacht. Also das Ganze hat sich entwickelt, so als wir so die ersten Gehversuche gemacht haben. Da hat es vielleicht noch etwas, sag ich jetzt mal, für etwas Jüngere angesetzt, und das Ganze hat einfach so seinen Lauf genommen. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, in dem Bereich angekommen, ich würde es jetzt vielleicht so grob sagen, zwischen 6 und 12, wo wir uns wohlfühlen. Ich würde schon beschreiben, dass unsere Musik, ja, ich sage immer, emotional real ist. Also das heißt, wir haben witzige Themen, frechen Themen, aber auch aber auch emotionalere Themen. Und ich finde, das ist, finde ich, ein gutes Alter, wo die Wahrnehmung da schon ziemlich ausgeprägt ist, da wo man sozusagen auch anfängt, irgendwie so in Richtung Coolness und Frechheit so richtig abzubiegen und da einfach auch so versucht, seine Grenzen vielleicht auch ein bisschen mehr auszutesten. Und da fühlen wir uns thematisch ganz wohl.
Und Zucchini?
Also ich glaube, dass, also ich meine, Kinder können schon im Bauch Musik wahrnehmen. Ja, und Musik hat da schon irgendwie eine Wirkung und prägt. Und ich glaube nicht, dass es einen richtigen Zeitpunkt gibt für eine bestimmte Musik, es sei denn, die ist wirklich eben tatsächlich verstörend und irgendwie so gewaltaffin, dass klar ist, das braucht einfach sehr viel Begleitung, um da nicht irgendwie tatsächlich Spuren, dass da nicht Spuren hinterlassen werden können, die am Ende irgendwie auf der therapeutischen Couch wieder im gesellschaftlichen Rahmen wohlgemerkt irgendwie behandelt werden müssen. So, ich glaube, dass eine Zweijährige mit den Sachen auch, dass sie einzelne Begriffe verstehen wird und dann halt vielleicht die Musik mag, und eine Vierjährige schon ein bisschen mehr versteht, und dann liegt die CD 3 Jahre rum und dann ist das Kind irgendwie 7 und greift es nochmal auf. Und so wird es von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr andere Dinge verstehen. Das ist ein bisschen wie mit dem Sprachenlernen. Ne? Am Anfang können wir gerade mal eine Sprache quasi phonetisch zuordnen. Ist das jetzt irgendwie eine slawische Sprache? Ist das eine romanische Sprache? Ist das irgendwas aus dem ostasiatischen Raum? Wir können es nicht genau sagen. Dann befassen wir uns mit den Sprachen, können kleinere Formeln irgendwie hören, irgendwann selber produzieren. Irgendwann verstehen wir ganze Satzzusammenhänge. Irgendwann können wir ganze Texte lesen und auch hören und verstehen. So, und ich glaube, ähnlich ist es da auch. Kinder wachsen rein. Und dadurch, dass ja Musik eben, wenn sie nicht Instrumentalmusik ist, eben beides hat, quasi das Außersprachliche in der Musik und das Sprachliche im Text, gibt sozusagen auf beiden Ebenen immer eine unterschiedliche Gradualität davon, wie viel das Kind davon mitnehmen kann, so. Und natürlich, wenn wir noch irgendwie Musikvideos dazu produzieren oder irgendwie Merch oder was auch immer und uns auch als Personen dazu sichtbar zeigen und auf Konzerten irgendwie auch noch mit uns als Ganzem sozusagen zur Verfügung stehen, da so viele Ebenen, aus denen sich Kinder irgendwie ihre Eindrücke zusammenbasteln können. Und das ist was ich interessant finde, so. Und ich kriege auch mit, dass es Erwachsene gibt, die Zucchini-Sachen hören und dadurch irgendwie eher so ihre eigene Kindheit nochmal betrachten oder das viel zitierte innere Kind damit in Kontakt treten. So, das finde ich auch total schön. Also es gibt genügend Leute, die weder mit Kindern arbeiten, noch Kinder haben, noch mit Kindern leben und trotzdem ein Interesse dafür haben, sich das reinziehen und jetzt vielleicht nicht irgendwie im Loop pumpen, so wie das ein Kind macht. Irgendwie die Kinder haben ja unheimliche Ausdauer mit der Repeat-Taste. So. Aber das ist, woran ich total glaube, dass wir und das ist auch insgesamt so für mich ein großes Anliegen, irgendwie die Frage von, wann sind wir eigentlich wie alt und was wird damit in Verbindung gebracht, was verstehen wir unter Kindheit, was verstehen wir unter Erwachsensein und so. Das sind ja auch alles Sphären und Räume, die ja auch wieder neu verhandelt werden. Ne? Also das ist ja, wann sind wir denn erwachsen? Das ist jetzt dieses Erwachsensein, haha, Peter Pan und so. Also diese viele, viele Millennials, also ich glaube, wie Millennials waren ja auch irgendwie die Ersten, die das irgendwie sich getraut haben, ständig zur Debatte zu stellen. So, meine Eltern hatten mit Anfang 30 schon 4 Kinder und ein Eigenheim, Bausparvertrag abbezahlt und ich weiß nicht mal, was ein Brot kostet, weißt Weißt du? Also so, das ist ja irgendwie so die Hilflosigkeit in dieser Welt von vielen der Zahl nach erwachsenen Personen und irgendwie diese sehr ehrliche Auseinandersetzung damit, so das sind alles Dinge, die mich interessieren, die da auch reinspielen. So. Deswegen geht es auch in den Liedern, also Eltern werden, Familien, Erwachsene Menschen, die mit Kindern umgehen, werden in meinen Liedern auch viel adressiert und auch kritisiert. Also es ist nicht so sehr nur explizit für Kinder spreche als ganzes System.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr weitreichender Ansatz und der führt auch dazu, also ihr habt beide Themen mitgebracht, dass die eigentlich eure Themen eigentlich auch jetzt direkt mit eingewoben werden können. So, ich muss aber mal gucken, wo ich ansetze. Ich will noch einmal Matthias wieder mit reinholen, weil hier der Ansatz bei dir, Suki, Zucchini, schon auch der ist, dass also Eltern auch individuell der Musik folgen könnten und dadurch einen Zugang kriegen. Bei dir, Matthias, ist, oder bei euch ist es ja wahrscheinlich aber wirklich eher so, dass es eher, also wenn es Erwachsene anspricht, dann nur Erwachsene, die Kinder haben, die quasi sich auch bewusst auf diesen geöffneten Kanal bei ihren Kindern einlassen, um zu verstehen, womit die sich beschäftigen.
Das würde ich so gar nicht sagen. Also letztendlich ist das Ganze ja auch so, wie ich schon anfangs sagte, so natürlich ist man sehr inspiriert worden durch Familienfilme, wie beispielsweise Kevin allein zu Hause. Und das kannst du dir auch angucken, wenn du jetzt kein Kind zu Hause hast. Ne? Also wir haben da letztendlich Pläne, das Ganze natürlich auch auszuweiten. Ne? Also wenn man sagt, wenn du ein Rap-Hörer bist und du bist ein und du begeisterst dich für deutschen Rap und für Wortspiele und für Technik und für neue Ansätze, dann glaube ich, dann ist es eben auch was, so wie ich so anfangs das Masimoto-Beispiel genannt habe. Also ich glaube, wir legen das Ganze schon so aus, dass man halt eben auch Musik macht, die man auch ohne Kind sehr, sehr gerne hören kann, auch um sich vielleicht auch zurückzuerinnern, aber vielleicht auch, weil man vielleicht auch Vergleiche und auch vielleicht so eine Art von Songs hören möchte, die man so gar nicht kennt. Also wir planen zum Beispiel auch für das nächste Jahr auch die Kinders für Erwachsene Konzerte. Wir wollten das Ganze mal so umdrehen. Es gibt die für Kids Konzerte und dass man sozusagen dann gemeinsam mit vielen Rap-Freunden, die wir über all die Jahre kennengelernt haben, einfach da auch mal einen schönen Abend macht, vielleicht ab 21 Uhr und dann, ja, und dann laufen unsere Songs vielleicht dann auch mal auf anderen Instrumentals und vielleicht auch mal mit Special Guests und Feature-Strophen, die man so nicht kennt. Und also von daher würde ich das auf jeden Fall jetzt nicht so auf Familien nur, also ausschließlich auf Familien begrenzen, aber das ist natürlich die Hauptzielgruppe, klar.
Das ist insgesamt, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Thema, weil es also ich versuche in eure Themen gerade hineinzukommen, so vom Blickwinkel her auch so total interessant und vielleicht auch manchmal schwierig ist, denn es hat ja schon auch einen pädagogischen Auftrag dann irgendwann. Was bringe ich den Kindern bei mit der Musik, die sie hören? Und ich nehme jetzt das, ich überlege, welches, Matthias, nicht mal dein Thema mit rein. Das ist dann ja auch ein klarer Gegenentwurf zu dem, was vielleicht dann sonst heute, wie du selber beschrieben hast, ab der vierten Klasse von Kindern auf dem Schulhof gehört wird. Beschreib mal das Thema ganz kurz, worum es dir ging, was du mitbringen wolltest.
Ja, wir hatten mal mit dem Flo von Deine Freunde uns mal unterhalten und hat mal gefragt, ja, wie lange hören eigentlich die Kids so eure Musik so im Schnitt? Und da meinte er so, ja, so meistens so, ja, maximal so bis 12 und so bis zur vierten Klasse. Und danach gehen die eigentlich dann schon über zu Haftbefehl, 187, Kapital Bra. Und das ist ja, wenn man so will, ja, das ist ein Riesenclash. Das ist ja das genaue Gegenteil, ne? Besonders wenn man jetzt inhaltlich einfach auch sieht, das ist ja heutzutage eine sehr, sehr drogenverherrlichende Musik geworden. Also als wir noch Kids waren, da gab es halt maximal Kiffen, ne? Und jetzt sind das Opiate, ne? Jetzt ist das Lean, Xanax. Und also das finde ich schon sehr, sehr erschreckend. Und besonders weil es eben so nah aneinander liegt.
Siehst du deine, klar, als Gegenentwurf, aber siehst du auch eine Chance, ein Gegenentwurf gegen das zu sein, was die Faszination dieser Musik ausdrückt?
Also ich, genau, ich, ich will nicht zu selbstreferenziell sein, aber ich sehe mich einfach wirklich sehr außerhalb dessen, was irgendwie, ich habe mit diesen ganzen Dingen und diesen ganzen Leuten einfach seit 20 Jahren nichts zu schaffen, außer ich wurde irgendwie als Gegenentwurf eingesetzt. So, ich habe kein Interesse, ein Gegenentwurf zu irgendwas zu sein. Ich will einfach unabhängig sein. Wir haben geschafft, in den letzten 10, 15 Jahren eine queer-feministische Rap-Szene im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Für uns ist jetzt nicht so, dass wir je auch nur irgendwelche Main-Slots auf den Main-Stages, auf den Main-Festivals besetzt hätten. Aber uns kann man nicht mehr leugnen. Das halte ich für einen großen Erfolg. So, ich bin sehr stolz darauf, dass einfach wirklich Dutzende Hip-Hop-Enthusiastinnen, die wirklich abseits dessen, was in der Rape-Culture, Hip-Hop, in dem Maskulismus, in dieser tief konservativen Szene einfach, tut mir leid, ich muss einfach so benennen in aller Kürze, zelebriert wurde über Jahrzehnte. Und da wundert man sich, warum plötzlich alles so schlimm ist. So. Also für mich war das einfach die ganze Zeit so präsent. Und ich habe keine Angst davor, dass die kleinen Leute, die meine Sachen jetzt hören, da irgendwie hin abwandern, weil ich glaube, dass die, das ist halt ein Teil der Realität, das war die ganze Zeit schon da. Und für mich ist das heute nicht mehr shocking, weil ich mich damit einfach so lange befasst habe, was da abgeht. So, ne? Also das ist irgendwie, keine Ahnung, ich bin nicht geschockt, wenn sich rausstellt, dass Till Lindemann irgendwie und so weiter. Also mich schockt das alles nicht mehr. Mir ist das einfach zu lange bewusst. Und ich will mich einfach darauf konzentrieren, wirklich unabhängig davon eine eigene Kultur zu entwickeln, die innerhalb von Hip-Hop Raum hat und mit den großartigen Möglichkeiten, die Hip-Hop seit Jahrzehnten zur Verfügung stellt, rund um irgendwie Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit, Solidarität und so weiter zur Verfügung stellt. Das ist, worauf ich mich berufe, das ist, womit ich arbeite. So, ich glaube fest daran, dass Hip-Hop mehr kann als eine Battle-Kultur sein. Ich erlebe Hip-Hop als in meinen Kontexten als eine Kultur der Solidarität. Wir sind nicht kompetitiv, wir sind kooperativ, so. Wir featuren nicht nach oben, wir sehen zu, wie wir Leute, die am Start sind, frisch dabei sind, irgendwie integrieren können und laden die ein. Mich interessieren diese ganzen Männer auch alle nicht, das hat mit mir nichts zu tun. Ich mache mich damit seit 20 Jahren zur Nestbeschmutzerin, das ist mir alles bekannt, das tut mir nicht mehr weh, weißt du. Und trotzdem habe ich nie aufgehört und habe mittlerweile auch meinen Major-Deal, ohne es je gewollt zu haben. Es hat sich jetzt dann irgendwie doch dahin entwickelt und plötzlich geben mir große Firmen, wo andere Leute unter jeglichem Schreibtisch knien würden, plötzlich Geld dafür, meine Mucke zu machen, obwohl ich alles kacke finde, was in dieser Industrie passiert oder ein Großteil dessen. So. Ich verstehe natürlich als Mutter irgendwie die Angst davor, dass bestimmte Realitäten auf unsere Kinder, und davon spreche ich nicht nur von meinem eigenen Kind, sondern von Kindern insgesamt, in dieser Gesellschaft auf Kinder niederprasseln. Aber ich glaube, dass total viel dazu gehört, Kinder zu wehrhaften, resilienten und sehr, sehr feinfühligen Leuten mitzumachen. So. Das ist, was mich interessiert. Und ich will Kinder bestärken und nicht Angst davor haben, was irgendwann kommt. Und ich glaube, dass Kinder auch in ihrer eigenen Medienkompetenz, noch in ihrer eigenen Kulturkompetenz an den Punkt kommen, zu sagen, ich habe es jetzt gesehen, ich habe es gehört, ist okay, ist nicht meins, brauche ich nicht, ist mir zu doll, es tut mir weh, will ich nicht so. Also auch wie ich irgendwie mit als irgendwie Jahrgang 83, natürlich zur Jahrtausendwende in den frühen Nullerjahren irgendwie als Berlinerin alles, was aus Südberlin kam, irgendwie für 3 bis 5 Jahre massiv gefeiert habe, bis mir klar wurde, wie mir das wehtut und warum ich das alles gar nicht will. So, also ne, ich habe sozusagen, ich kenne ja auch den Prozess da rein, die Faszination, die Idee davon, hier rebellieren zu müssen darüber und so weiter, sich diese ganzen Schocks einmal zu verpassen, um dann schnell wieder zu merken, Alter, das ist halt einfach nicht gesund für mich. So, ich möchte das nicht, ich will was anderes. Ich will, dass es mir gut geht. Ich brauche diese Gewalterzählung die ganze Zeit nicht. Es saufen Leute im Mittelmeer Tag ein, Tag aus, weil Europa das will. Was brauche ich noch zusätzliche Gewalt auf Beats? Also da ist genügend Gewalt, mit der ich mich befassen kann. So, deswegen, mein Ansatz ist es wirklich, die einfach kleine Leute und die Erwachsenen, die mit ihnen umgehen, zu bekräftigen darin, dass dieses Leben lebenswert sein kann, ohne dass man irgendwas konsumieren muss oder dass man andere herabwürdigen muss in irgendeiner Form. Und ich glaube auch, dass man darüber sich sozusagen, ich will nicht sagen immunisieren, das wäre zu total gedacht, aber einfach zu stärken, damit man sich davon nicht mehr beeindrucken oder irgendwie einfangen lassen muss, weder als Konsumentin noch als Opfer.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also es geht auf jeden Fall, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, Kids zu bestärken, ne? Also indem man eben auch Themen anspricht, die vielleicht so in diesem Kosmos vielleicht jetzt bisher vielleicht noch nicht so thematisiert waren. So Kindermusik kennen viele ja sozusagen immer als ja gute Laune Musik. Es ist immer alles super und wir spielen schön und Und es hatte eigentlich immer so 3-4 Themen, ne? Schlafen, Rituale, ne? Also so wie ich das so beurteilt hatte. Mhm. Und das war auch das, was mir auch an Zucchini so gut gefallen hatte, dass das eben einfach eine Vielfalt an Themen ist. Und auch wir versuchen letztendlich im Prinzip das wieder zu spiegeln, was wir sind. Und es gehört zu so einem Album eben auch traurige Themen zu behandeln, vielleicht jetzt auch den Tod. Ne? Und das haben voll. Wir auch auf unserer das haben wir auch auf unserem Album. Wir haben einen Song Hinter dem Blau, ne, wo es darum geht, wie es der Oma wohl geht, ne, so, und was sie wohl macht. Und ich finde das Ganze, und das meine ich halt eben auch so mit emotional, das ist ganz, ganz wichtig, solche Themen auch reinzubringen, weil ich finde, auf einem Album soll man lachen können, weinen können, dann wieder ganz viel lachen, aber eben auch bestärkt werden. Und ich finde, das ist eben das, was das Ganze so schön macht an dem, was wir machen können, dass wir da eben sozusagen da den direkten Zugang haben, dass man sozusagen die Arbeit der Eltern sehr gut ergänzen kann, weil letztendlich ohne die Eltern, also ich meine, so wir können keine Kinder erziehen, so, ne? Aber ich denke, wir können unseren Teil dazu beitragen, einfach auch schöne Momente zu schaffen, die gemeinsam im Wohnzimmer gehört werden und auf Autofahrten. Und von daher bin ich da schon sehr, sehr gut, dass wir jetzt das machen können, was wir jetzt machen.
Also das Thema da drin oder meine Zwischenfrage. Und
ich glaube auch, da liegt ein großes
Potenzial. Nee, da mach du gerne erstmal. Leg los.
Genau, ich wollte einfach nur sagen, das Potenzial, wenn man mal fragt, ja, wie geht denn gesellschaftlicher Wandel? Ne? Müssen jetzt erst irgendwie die PädagogInnen-Ausbildung irgendwie anders angelegt werden? Braucht das andere Themen, damit die dann an den Schulen, Kindergärten und so weiter eine neue Generation, und ne, es ist immer so ein bisschen Huhn und Ei, wo fängt es denn jetzt an? Wie kommen denn irgendwie diese reformierten pädagogischen Ausbildungen zustande an den Universitäten und den Berufsschulen? Dafür müsste ja erst irgendwie eine Gesellschaft ein Bewusstsein haben, damit die Leute in die Parlamente wählen, die dafür sorgen, dass das geändert wird und so weiter. Ne? Es ist so ein bisschen irgendwie, man kriegt es nicht so richtig gegriffen. Wo setzt es an? So, wie kriegt man das Bewusstsein hin? Und für mich war ganz klar, also das ist auch eine Frage von Nachhaltigkeit, ne? Der Entschluss irgendwie zu sagen, ich mache Musik für Kinder primär, ich mache auch noch ein paar andere Sachen, aber innerhalb sowas wie von einer veröffentlichen, also ne, schreiben, veröffentlichen und irgendwie aufführen, so war für mich ganz klar, das ist eine Frage von Nachhaltigkeit, hier einfach dieses Initial zu setzen, sagen, das ist jetzt der Punkt, wo ich halt zumindest anfange. Also ich werde nachher nicht diejenige sein, die sagt, oh, hätten wir mal. So, nein, ich habe es gemacht, ich mache ganz viele Fehler, ist mir klar, ganz viel läuft schief dabei, ganz viel gelingt mir auch nicht, aber es gelingt mir auch viel. Und für mich ist das irgendwie so auch eine Frage von Verantwortungsübernahme, auch ein altes Thema natürlich im Hip-Hop. Wer muss sich um was kümmern oder wen geht's was an oder der Markt regelt das, bla bla bla. Ne? Also für mich ist das hier irgendwie eine total schöne Gelegenheit, irgendwie mit dieser Kultur Hip-Hop eine neue Kultur des Miteinander auch über Musik zu schaffen und auch damit irgendwie der Kraft von Musik und der Wirkung von Musik Respekt zu zollen und der Unmittelbarkeit von Hip-Hop auch Respekt zu zollen und zu sagen, wir nutzen dieses diese wunderbare Möglichkeit, sich zu artikulieren, um einfach dieser Gesellschaft was Gutes zu tun, indem wir halt wirklich den Jüngsten einfach Aufmerksamkeit schenken.
Du hast also Ich will mal ganz kurz was dazwischenlegen, weil doch eine Frage mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Und eigentlich wollte ich irgendwie zu deinem Thema rüberkommen, Zucchini, aber vielleicht kannst du es selber mit einweben gleich an einer Stelle. Ich stelle mir aber eine Frage. Das, was ihr sagt, ist, ihr beide aus eurer Perspektive auf die Kinder und auf das, was ihr da an Dingen möglich machen könnt, unabhängig von dem, was links und rechts passiert. Trotzdem kommt ja andersherum im Aufwachsen irgendwann der Punkt, wo ihr... Oder sagen wir so, wo man Gefahr läuft, Kinder, Heranwachsende irgendwann zu verlieren. Genau an das, was du als Thema hattest, Matthias. Habt ihr das in den Gedanken bei dem, was ihr macht, diesen Blickwinkel und was sind eure Ideen, Möglichkeiten, um die Leute vielleicht so lange wie möglich nicht zu verlieren an eventuelle Themen oder Arten von Musik, die vielleicht eher schädlicher sind?
ich verliere niemanden. Ich kann halt ein paar Jahre begleiten und das ist doch total wertvoll. Und ich meine, der Trick bei mir war ja auch unabsichtlich derjenige, dass sozusagen ab dann, ab irgendwie 14, 15 ja auch irgendwie sechs Alben aus den Jahren zuvor noch zur Not zur Verfügung stehen als alternatives Material.
Schlau.
Wenn die aus meinem, also das ist mir irgendwann auch aufgefallen, dass das für den Fall, dass das irgendwie ne interessensmäßig und ästhetisch noch in die Zeit passt. So.
Könnte aber bedeuten, dass du doch wieder neu nachlegen musst auch irgendwann.
Nö, das ist schon okay, dann machen wir, dann kommen nee, die Senioren okay, dran. Ja, also genau, ich mache ja weiter noch Features und so Soli-Tracks und so weiter, ich habe halt bloß keinen Bock mehr auf die Industrie, ne? Und das, die ganze Scheiße da ringsrum, deswegen ich habe mich ja nicht von Hip-Hop abgekehrt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass es eine große Ehre ist, einfach kleine Menschen, die einfach, ne, denen wir sonst immer so ganz romantisierend unheimlich viel Bedeutung beim Messen und so, und Kinder sind alle, lieben dann immer ihre Kinder so bis und machen dann so Songs über an ihre Söhne und Töchter und lassen sich den Namen tätowieren. Das ist immer so ein riesen Brimborium rund um irgendwie das Kind. Aber wer widmet sich denn irgendwie Kindheit über die eigenen vier Wände hinaus, so, ne? Also ich meine, sonst sind Kinder halt, Rap scheißt halt auf Kinder ohne Ende, indem sie sagen, ja, müssen sich halt die Eltern drum kümmern. Also Rap verweigert seit 30 Jahren den Umstand, dass halt irgendwie 10-Jährige und noch jüngere Menschen Sachen hören, von wo nicht gesichert ist, dass sie darin begleitet werden und gegebenenfalls Sachen auffangen müssen. Und Rap ist auch nur ein Bereich, wir haben noch tausend andere Bereiche, die medial und im öffentlichen Raum und sonst wie gesellschaftlich auf kleine Kinder niederregnen, wo die immer wieder die Frage ist, ja, puh, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja? Und deswegen, ich finde das eine Ehre und ein sehr schönes Privileg, mich entscheiden zu können, zu sagen, ich mache jetzt das ist meine volle Aufmerksamkeit, meine volle Konzentration. Und wenn die keinen Bock mehr auf mich haben, war ich aber trotzdem die paar Jahre da. Also das ist ja auch wie mit der einen Grundschullehrerin, die man irgendwie für ein paar Jahre oder so, weißt du, oder die Pfadfinder, bla bla bla, Fußballtrainerin, keine Ahnung, was auch immer. Ne? Wenn sich die Interessen dann verändern, dann gehen die da wieder raus. Aber für die paar Jahre waren die am Start und hatten halt eine erwachsene Person, die sich an ihre Seite gestellt hat. Hatten sie vielleicht darin eine Orientierung oder eine Inspiration oder einfach ein Gegenüber, was für ein paar Jahre eine gewisse Relevanz hat und dann sich auch irgendwie einschreibt in so eine Biografie. So, also ich erinnere mich noch sehr gut an die Lehrerin, die mir gut getan haben, und ich erinnere mich sehr genau an die Lehrerin, die ich richtig, richtig kacke fand. So. Und das so in dem Bereich siedle ich das eher an. Deswegen ist da keine Angst davor, irgendwen zu verlieren.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich finde, das hat Suki sehr sehr schön gesagt. Und ja, was sie eben noch gesagt hatte, oder was du eben noch gesagt hast, ist, dass es dass ja Rap sozusagen ja auf Kinder geschissen hat. Das ist so jetzt heutzutage, muss man ja sagen, da hat sich ja so eine Situation hat sich jetzt geändert. Wir haben jetzt so die erste Generation, würde ich jetzt mal sagen, Hip-Hop-Eltern, ne? Ne? Also jetzt sind so viele so in meinem Alter, die haben jetzt so 8, 9, 10-jährige Kids, die genauso da sind. Dadurch hat sich jetzt für viele Eltern eben halt auch die Herangehensweise jetzt auch verändert. Das haben wir ja jetzt ja auch mitbekommen. So in unserem Bekanntenkreis haben wir viele Rapper, die haben jetzt auch alle Kids und die hatten natürlich dann auch Bock, was zu machen. Die wollten vielleicht kein ganzes Projekt machen, aber für einen Track wären sie gerne dabei. Und ich finde, wir haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit, ja eben auch Kultur zu vermitteln. Und das hat Suki ja eben auch sehr schön gesagt. Und ich finde Kultur, das ist ja auch sehr wichtig. Wir kommen ja halt auch aus so einer Zeit, sage ich jetzt mal, so aus Mitte der 90er bis Anfang 2000, da war Deutschrap ja noch ein bisschen anders als heute. Ne? Da ging es da teilweise natürlich dann auch noch um ganz andere Werte. Da waren natürlich Straßenrap noch nicht so ausgeprägt, drogenverherrlichender Rap noch nicht so ausgeprägt. Ja, da hat man sozusagen unter jeden Post Peace geschrieben, ne? Und man war letztendlich wesentlich offener, ne? So diese Zeit der Jams. Und das ist eben auch das, was wir eben auch versuchen wiederzubringen. Also auf unseren Konzerten wird es Graffiti geben, da wird es Breakdancer geben. Also wir haben Breakdancer mit. Wir werden Freestyle-Cyphers machen im Publikum. Und letztendlich haben wir oder sehen wir uns auch so ein bisschen da als Botschafter, dass wir die Kultur eben einfach auch näher bringen, die uns so geprägt hat und wo wir, finde ich, auch das große Glück hatten, damit aufzuwachsen.
ich mag so sehr, wie ihr brennt für das, was ihr macht. Und es gibt dabei ja dann auch bei dem, was du gerade beschrieben hast, Matthias, so viele andere Persönlichkeiten, die immer mehr in diese Situation wachsen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ihr macht, weil sie selber Kinder kriegen oder dann auf einmal gewisse Berührungspunkte haben. Ich bin oft genug dabei, dass ich mir manchmal denke, mit einem Blick auf die Deutschrap-Szene, dass es dem einen oder anderen Protagonisten in dieser Welt ganz gut tun würde, wenn er einmal mal ein Kind kriegen würde, um mal seinen Blickwinkel zu verändern. Das habe ich schon so.
Oh, war ja, das ist ja um Himmels Willen nicht die Aufgabe der Kinder, den Eltern irgendwie ein Herz und Vernunft zukommen zu lassen.
Aber du weißt doch, wie das ist, dass das automatisch dazu führt, dass man ein anderes Verantwortungsgefühl der Gesellschaft gegenüber.
Jein. Ich glaube, das sind genügend Eltern, die weiterhin sehr, sehr scheiße sind und sich an ihren Kindern außeragieren. Also ich glaube, dass da eine gute Therapeutin eher gefragt wäre oder irgendwie eine bessere gesellschaftliche, politische Bildung als das Kind. Ich würde das Kind aber gerne in der Verantwortung sehen. Ja.
Ich habe nicht von, du sprichst aber zu schnell von Verantwortung. Ich habe nicht ein Kind in die Verantwortung gesetzt. Ich habe einfach nur davon gesprochen, dass es helfen kann, im Mindset von den Menschen etwas zu verändern, wenn sie auf einmal ein Kind in ihrem Leben haben, weil es das eigene Weltbild verändert. Ich spreche nicht immer gleich von Verantwortung und von Rollen.
Aber es macht das Kind auch ein Stück weit zum Objekt, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass es erst ein Kind braucht, damit Leute klarkommen. Das ist ein bisschen so, wie wenn irgendwie Männer plötzlich Töchter kriegen und dann den Feminismus in sich entdecken. So, ich denke so, Alter, da waren halt vorher schon 4 Milliarden Frauen draußen. Wieso brauchst du erst dein Eigenfleisch und Blut, um irgendwie zu peilen, dass Frauen Menschen sind? So, ich glaube, dass es andere Wege gibt, die wir beschreiten können als Gesellschaft und als Individuen, ohne dass sozusagen erst ein anderer Mensch in unser Leben treten muss, um das in uns wach zu küssen. So, das wäre mir auf jeden Fall die liebere Variante. Schließt
die andere ja aber nicht aus, per se.
Nee, okay, aber ich wollte dann, weil ich es ergänzend gesagt habe, ja.
Ja, genau, glaube ich auch. Trotzdem, und das ist ja der entscheidende Punkt dabei, dass es ja dann auch immer zwei verschiedene Blickwinkel darauf gibt und ich versuche irgendwie zu deinem Thema zu kommen. Dann versuch mal zu beschreiben, was Gedanken ist, den du hier noch mit in die Runde bringen möchtest.
Ja, als jemand, die sich seit, also ich befasse mich ja mit unterschiedlichen Machtachsen in der Gesellschaft, also unterschiedlichen Formen von Diskriminierung, Ein- und Ausschlüssen, wer trägt die Entscheidung, wer trägt die Verantwortung, wer wird von durch wen zum Objekt gemacht, als Individuum, aber auch als Gruppe, als gesellschaftlich positionierte Gruppe, ne? Also wir kennen so die Klassiker, irgendwie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit und diese ganzen gruppenbezogenen Formen von Menschenfeindlichkeit, jetzt mal ganz im vollen Spektrum irgendwie genannt zu haben. Es gibt eine Gruppe, die wir selbst in den awaresten Kontexten ganz selten mitdenken und das sind eben Kinder und Jugendliche. Und es gibt eben auch, also wir haben eher ein Verständnis dafür, dass alte Menschen diskriminiert werden aufgrund ihres Alters. Das wird sich dann, bezeichnet sich dann mit Ageism, also dass irgendwie zum Beispiel Frauen in ihrer Menschlichkeit herabgewürdigt werden, weil sie als quasi sexuelle Objekte nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie halt alt und faltig sind und ihre Fuckability halt drüber ist. Aber wir haben das nicht in Bezug auf Kinder. Das wird ganz selten gesehen, obwohl Kindheit das die einzige Phase ist sozusagen, aufgrund derer man diskriminiert werden kann in dieser Gesellschaft, die wir alle durchlaufen. Also nicht alle Menschen werden alt, aber alle Menschen waren mal Kinder. Und in allen möglichen anderen Formen von soziostruktureller Positionierung sind das eher statische Formen. Frauen bleiben meistenteils Frauen in der Gesellschaft, Menschen mit Behinderung bleiben meistenteils Menschen mit Behinderung, jüdische Leute bleiben meistens eben das. Aber Kinder waren wir alle mal. Und es gibt eben dieses Phänomen, diese Form, dieses Machtgefälle, das sich da nennt Adultismus. So. Und das zeigt sich darin, dass wir Kinder eben zum Objekt unserer Ansagen machen. Ne? Leg das weg, hör jetzt auf. Hör mir zu, du machst das jetzt, warum? Ja, weil ich es dir sage, du gehst da jetzt hin, du gibst der Oma jetzt einen Kuss. Nein, du kriegst Taschengeld, gib mir dein Handy her. Ja, das sind alles Sachen, die wir mit uns nicht machen lassen wollen würden. So. Also wenn jemand mit dir jemals so redet, dann dampft's. Was ist da los? Ja? Und mit Kindern können wir das als Erwachsene völlig selbstverständlich machen. Wir entscheiden, welche Form von Bildung die durchlaufen müssen. Wir gehen hin und bewerten deren Wissen auf einer Skala von 1 bis 6. Wir können Kinder beschämen, wann immer wir wollen. Wir können Kindern Sachen sagen wie, du bist dumm, du bist hässlich, du bist zu dick, bist du sicher, dass du noch das Stück Kuchen willst? Guck dich doch an, ja, du bist wie dein Vater. Alle so eine Sachen können wir Kindern einfach um die Ohren knallen, ob wir sie kennen oder nicht. Wir können Kinder auch einfach anfassen. Menschen greifen einfach in Kinderwägen und tätscheln Babys. Was ist da los? Und natürlich sind Kinder im Gegensatz zu Erwachsenen, also im Machtverhältnis von Sexismus zum Beispiel, ist es eben so, dass Frauen natürlich nicht abhängig sind von Männern, aber Kinder sind halt abhängig von Erwachsenen. Das ist tatsächlich so. Wenn du so ein Kleinkind irgendwo draußen hinlegst und dich nicht mal darum kümmerst, dann stirbt es. Real Talk. Das ist, natürlich sind Kinder von unserer Macht abhängig. Die große Übung ist es halt eben, aus dieser Macht keine Gewalt werden zu lassen, sondern halt Schutz und Zuwendung und Respekt und Fürsorge. Und das ist was, was gesellschaftlich ganz selten diskutiert wird. Selbst nicht mal in pädagogischen Kontexten. Also selbst Menschen, die pädagogisch arbeiten, oder, keine Ahnung, in Kirchenkontexten, meine Teilen, wenn wir uns da die Missbrauchsskandale der letzten 5000 Jahre reinziehen, so kriegen wir alle das kalte Kotzen, was wie Kinder da in ihrem Menschsein, in ihrer Würde, die ja angeblich unantastbar sei, verletzt wurden. Und zwar in einer Art und Weise, dass es ihr ganzes Leben verfolgt. So, Kinder haben wenig Lobby. Und ich finde, das gipfelt auch in diesem Satz, dass Kinder unsere Zukunft seien. Den sagen wir so gerne. Und den finde ich mega problematisch, weil der kommt total lieb und harmlos daher. Aber es macht eben Kinder auch zum Objekt unserer Perspektive. Weil Kinder sind unsere Zukunft. Das ist Possessivum schon drin. Also die werden irgendwann mal Steuerzahlerinnen oder sorgen dafür, dass die Renten gesichert werden. Aber ich glaube, dass Kinder halt ihre eigene Gegenwart sind und dass das der Fokus sein muss. Ein Kind muss nicht gut sein in der Schule, damit es irgendwie auf dem Arbeitsmarkt mal geil performt, damit das Bruttosozialprodukt nicht in den Keller rutscht und ich irgendwie eines Tages meinen Pflegeplatz im Seniorinnenheim gesichert bekomme über Steuergelder, sondern das Kind muss jetzt einfach eine gute Zeit haben und so möglichst einfach gut durch diese fragile Zeit namens Kindheit, die uns alle irgendwann früher oder später zur Therapeutin schickt. Also was, wenn wir Probleme im Leben haben mit uns, unserer Persönlichkeit, in sozialen Beziehungen, es geht in den allermeisten Fällen zurück in die Kindheit. Warum kümmern wir uns so wenig darum? Ursache und Wirkung, ja. Und das ist, was mir ein großes Anliegen ist, so das auch irgendwie in den Songs zu verarbeiten und irgendwie Kindern, wir sprechen so viel in so politisch sensibilisierten Kontext immer von Allyship, von Verbündetenschaft, ne? Aber ich höre voll selten, dass sich Erwachsene als Allies von Kindern verstehen und wirklich an deren Seite sind und diese Systeme, in denen Kindern einfach konstant den Kürzeren ziehen, unterbrechen oder zumindest hinterfragen. Und das ist was ich irgendwie mir auch von Kindermusik, wenn wir schon da sind, einfach noch mehr wünschen würde. Es geht nicht darum, Eltern zu bashen oder Eltern zu beschämen, aber es geht schon zu sagen, so, Alter, was machen wir da eigentlich? Können wir mal einfach uns so respektvoll verhalten, wie wir es von den Kindern verlangen, dass sie es unter uns oder unter sich oder gegenüber uns sind? Das.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also ich fand das wirklich sehr, 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 sehr schön erklärt. Also das ist uns auch sehr, sehr wichtig, eben, wie ich eben auch schon sagte, dass wir Kinder stärken. Das haben wir sozusagen auch in der Ausarbeitung, Ausarbeitung ist vielleicht das falsche Wort, ne? So, aber in der Entwicklung unserer Charaktere eben haben wir da eben auch haben wir da eben auch sehr viel Wert drauf gelegt. Wir haben zum Beispiel mit Remi Demi haben wir das selbstbewusste, freche Mädchen, das eben alles kann, was Matti auch kann. Das ist auch die beste Freundin. Und wenn Matti Fußball spielt, dann wählt er Remi Demi zuerst. Und ja, sie steht eben so für das starke Mädchen. Wir haben mit Olli zum Beispiel den eher schüchternen, ne, der sich nicht so viel traut, der aber wahnsinnig viel drauf hat und der vielleicht auch ein bisschen mehr durch seine Musik spricht. Und mit Matti den frechen, aber würde ich schon sagen, frecher Junge mit sehr viel Herz. Und ich finde, das ist irgendwie auch sehr, sehr wichtig, dass man in dem, was man hat, eben diesen Auftrag auch sieht, Kindern letztendlich da auch Unterstützung zu geben und vielleicht auch ein bisschen Vorbild sein zu können. Und ich finde, das ist ja eben das auch, was Musik und Kunst letztendlich ja auch eben sein sollte, dass man da wirklich sehr, sehr viel geben kann und die Entwicklung einfach sehr, sehr schön unterstützen kann.
Beide, also gerade so geht, sehr, sehr, sehr krass auf den Punkt gebracht, auch wo da drin die Problematiken bestehen, die vielleicht auch im Detail gar nicht so durchdacht werden und dann im Zweifel für das, was man hier dann jetzt als musikalisches Feld innerhalb von dieser Hip-Hop-Szene, was sich jetzt gerade so entwickelt und auch immer stärker ausprägt, habe ich das Gefühl, auch alles Punkte sind, die man auf gar keinen Fall vergessen und vernachlässigen darf. Ne? Das ist, finde ich sehr, sehr spannend, weil das den Blickwinkel darauf so schärft und anders macht. Habt ihr denn beide gesprochen, und du hast mit deiner Freundin schon gesprochen, wir haben mit Dicker da jemanden, der aber auch mit unterwegs ist. Habt ihr denn das Gefühl, dass was neuerdings im Ganzen für Musik für Kinder gemacht wird, dass das alles auf dem richtigen Weg ist. Suki, ich weiß, dass du weniger auf nach links und rechts guckst, aber vielleicht trotzdem gemeinsam mal der Blick darauf, ob es, befinden wir uns vielleicht so ein bisschen abschließend auf dem richtigen Weg dahin, gute Rap-Musik für Kinder zu machen.
Also ich glaube, die Kinder zu stärken ist das eine, Erwachsenen klar zu machen, wie viel Macht sie haben, ist das andere so, ne? Also es gibt zum Beispiel bei mir auf der Platte, auf der neuen Song, der ganz klar problematisiert, wie Erwachsene mit Kindern umgehen. Und dann gibt es halt die kindliche oder die jugendliche Perspektive, gerappt von den drei MCs von der Kinderband Die Gang, die ja mittlerweile auch schon junge Frauen sind, die sozusagen quasi den das Paroli bieten, und dann komme ich als sozusagen vermittelnde Stimme hinzu, die versucht das ein bisschen zu kontextualisieren, warum Erwachsene manchmal einfach so kacke sind und sich sowas einfallen lassen, wie Noten zu vergeben in der Schule. Was für eine Scheiße so. Also das sozusagen auch wirklich explizit zu problematisieren. Und ich glaube, dass das, also das tut mir auf jeden Fall gut, ne? Nicht nur die einen zu stärken, sondern den anderen auch zu sagen, so, die einen können nur den Schritt nach vorne machen, wenn die anderen auch ein bisschen Platz machen, sonst wird es da eng und rangelig, das will ich nicht. Ich will keine Konflikte schüren, sondern ich will checken, dass alle, oder ich will dafür sorgen, dass alle bei sich gucken, was ist mein Anteil da drin, so. Und für die Kindermusikszene insgesamt, also ich meine, 2019 kam das erste Album, da habe ich einfach losgelegt und noch gar nicht so richtig geguckt, wer ist da sonst noch. Mittlerweile habe ich mir ein bisschen mehr Überblick verschafft und treffe da immer mehr interessante Leute mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, auch ganz unterschiedlichen Musiken, die sie mitbringen oder aus denen sie kommen, und fühle mich eigentlich weitestgehend wohl. Ist natürlich auch wieder ein eklatant geringer Frauenanteil, das ist keine Überraschung. Es gibt ein paar Queers, das ist natürlich erfreulich. Ich glaube, das größte strukturelle Problem in der Kindermusikszene ist, dass sie halt wahnsinnig weiß ist auch. Also das ist tatsächlich sehr auffällig, dass es da ja einfach auch wieder so eine Dominanz gibt, eine gesellschaftliche Dominanz, die sich darin wiederfindet. Das ist in der Kinderliteratur mittlerweile zum Beispiel schon nochmal anders. Es gibt eine relativ starke Kinderliterat in den Szenen of Color, wenn man so will, wo also die bestehenden Strukturen irgendwie auch nach und nach aufgeknackt werden. Das finde ich total super zu sehen, dass sich da was tut. Ich glaube, genau, das wäre so ein Punkt, an wo ich einfach strukturell, ne, also das ist halt einfach mein Ding, zu gucken, wer macht was, wer ist wozu legitimiert, fühlt sich wofür berufen, wer nimmt welchen Raum ein in den Produktionsräumen sozusagen, da dort, wo es gemacht wird. Und genau, wenn wir halt von Vorbildern und so reden, dann braucht es halt eben auch einfach mehr als nur die ewig gleichen Gesichter so. Aber dass da eine große Erneuerung stattfindet, dass so die paar alten Monopolisten der Kindermusikszene irgendwie einfach jetzt auch Leute erleben, die nachkommen, die alle gar nicht mal unbedingt so wahnsinnig jung sind. Es gibt auch ein paar, die in ihren 20ern sind, aber ich glaube, die meisten von uns sind schon irgendwie eher so zwischen 30 und 50, so wie ich es beobachte. Ja, aber es ist auf jeden Fall, der Zulauf ist groß, und ich freue mich total, dass das irgendwie ernst genommen wird als ein Raum, der für Kinder auch wirklich wichtig ist, und dass es halt nichts ist, was man irgendwie ja so abtut. Wir haben zum Beispiel jetzt zum Album, das kommt jetzt im Juli hoffentlich noch, wir haben zum Album einen Podcast aufgenommen, eine Frau, die das Sensitivity Reading für meine Platte übernommen hat. Ich habe mir das erste Mal den Luxus gegönnt, eine Art diskriminierungssensibles Lektorat auf meine Texte anzuwenden. Also eine Person, die wirklich guckt, wo sind noch Schmerzstellen, wo sehe ich halt auch nicht alles. Also wenn ich den Anspruch habe, sensibel zu sein in Bezug auf die Lebensrealitäten von Kindern, vor allen Dingen Kindern, die verschiedene Formen von Marginalisierung gesellschaftlich erleben, kann ich halt mit dem, was ich mitbringe an Wissen und gesellschaftlicher Positionierung, ganz viel auch nicht wahrnehmen. Also habe ich mir jemand an die Seite geholt, die vom Berufswegen sich genau darum kümmert, um diese Verfeinerung der Perspektive. Und wir haben halt gemeinsam Track by Track einen Podcast aufgenommen, der guckt, wo sind die Themen bei uns biografisch verankert, welche gesellschaftlichen Anschlüsse sehen wir so in den Debatten und was sind die Lernprozesse auch da drin, was kann so ein Song leisten, was kann er nicht leisten, um wirklich zu zeigen, es sind halt, ist nicht nur Kinderlieder, es sind halt kein Kinderspiel, so. Da geht's halt um was, das hat Bedeutung, das ist wichtig, so wie wir von Kindern, wir wollen unseren Kindern auch gute Nahrung ermöglichen, warum sollten wir ihnen nicht auch gute Kultur ermöglichen, so als Beispiel oder als eine Parallele, von der ich denke, die funktioniert ganz okay. Genau, und diese, also ne, dass mir das innerhalb dieser Szene möglich ist, finde ich total super, das freut mich, und ich freue mich auch immer auf neue Releases. Es gibt so ein Blog, von dem ich, den ich immer so als Quelle nehme, um zu gucken, was Neues passiert. Das ist mama-lauter.de. Der Thomas, Nachname vergessen, macht den, super Typ, der wirklich auch guckt, was ist irgendwie so, ich sag's mal ganz hart, so Industriequatsch. Und was ist wirklich, wo ist wirklich das Herz dabei? Und das finde ich ein total guter Ort auch für Recherchen, mal so als Tipp, um tolle Kindermusik mit Leuten, die es wirklich von Herzen tun und nicht, weil die andere Karriere nicht funktioniert hat.
Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen so das Vorurteil, ne, was Kindermusik hat, dass es eben ja zum Teil auch zu Recht bestimmt viele Musiker gibt, die es vielleicht anderweitig jetzt nicht geschafft haben und das vielleicht im Kindermusikbereich etwas leichter haben. Und ich finde eben, ja, man muss es halt eben anders denken, dass man nicht sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gut, was wir machen, obwohl das Kindermusik ist, sondern weil es Kindermusik ist. Ne? Also weil man eben eine ganz, ganz neue Perspektive hat. Und ich finde, die Entwicklung ist da sehr, sehr positiv. Es gibt immer mehr gute Leute, die einfach Bock haben, das zu machen, die auch erfolgreich in anderen Bereichen gearbeitet haben, die einfach schon viele, viele Jahre sehr, sehr gute Musik machen. Ich glaube, es wird auch mehr werden, weil ich denke mal, jeder Musiker, der ein Kind bekommt, der beschäftigt sich früher oder später mit dem Thema. Und für viele ist es eben auch Motivation, zu sagen, alles klar, ich möchte das jetzt machen. Und so ist es ja auch bei uns. Also auch wir haben jetzt gesagt, ich habe jetzt auch gesagt, ich möchte jetzt zum Beispiel auch jetzt derzeit gar nichts anderes machen, weil ich jetzt gar nichts anderes gerade so fühle wie das, was ich tue. Und ich glaube, wenn man das so sieht, wenn man so dafür brennt, dann entsteht, glaube ich, etwas Gutes.
Es ist krass. Ich muss sagen, dass auch bei einem ersten Blick auf das Thema selber, das, was ihr beiden hier heute mit dazu beigetragen habt, so dazu führt, das nochmal aus ganz vielen anderen Blickwinkeln zu betrachten und vor allem auch sehr viele Denkanstöße hoffentlich gibt für Menschen, die sich damit beschäftigen und vielleicht auch für Menschen, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Deswegen war mir das als Thema auch so wichtig heute, denn ich finde bei beiden Projekten, also vor allem, wie ihr sie beschreibt, so viele Punkte, die eigentlich so simpel und so logisch aus der Kultur heraus gedacht sein müssten, aber trotzdem wahrscheinlich noch zu diskutieren oder anzusprechen oder darauf hinzuweisen sind. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank für eure beiden Ausführungen. Die Projekte sind ja da, beziehungsweise kommen, das heißt, man wird das alles mitkriegen. Eine letzte Frage habe ich noch dazu, weil ich davon so von deinen Freunden zum Beispiel was gelernt habe, die Live-Erfahrung von der Musik, die ihr macht. Was sind so eure Vorstellungen oder auch Erfahrungen dessen, wie Re-Rap-Musik live auf Kinder, also wie man das live für Kinder gut machen sollte? Ich finde das so süß. Muss ich ganz kurz sagen, bei deine Freunde gibt es ja vorne den Bereich, wo nur Kinder und die Erwachsenen stehen hinten. Das heißt, die haben auch ihre komplett eigene Party da und dürfen nicht beieinander stehen, in Anführungsstrichen, oder sollen nicht beieinander stehen, damit die befreit voneinander sind. Aber gib mir mal euren Eindruck da oder eure Meinung dazu.
Also grundsätzlich gilt ja bei mir auch immer ganz viel, also ich leiche das weniger an meinem eigenen Kind ab, was die gut findet und was die so macht und will, weil die ist ja auch nur ein Kind und ich kenne ja auch nicht ihre vollständige Perspektive, nur das, was sie mit mir teilt. Ich mache es immer eher an dem fest, was ich als Kind gewollt hätte und was nicht. Ne? Also ne, auch Matthias, was du vermeintest, dass auch Platz sein muss für traurige Lieder und so, das fühle ich total. Ich war ein ganz melancholisches Kind. Ich war Drinni. Ich war ziemlich zurückgezogen und auf jeden Fall auch ein Weirdo und ganz viel für mich. Und ich wollte nie nach Disneyland oder so. Ne? Und das ist irgendwie, das beantworte ich jetzt irgendwie auch in meinen Songs. Für mich wäre der Kids Pit auf dem Deine-Freunde-Konzert absolute No-Go-Area gewesen. Ich hätte mich da nie im Leben reingetraut und die Seite von meiner Mutter verlassen. Ich weiß, dass es voll viele Kinder gibt, die das total lieben, da einmal irgendwie schön durchzudrehen. Und ich war ja auch schon auf zwei Deine-Freunde-Konzerten und weiß, wie viel Spaß sie da haben. Ich glaube, es muss irgendwie so beides geben und halt irgendwie nicht nur die Party sehen. Also für mich ist ja, ich bin ja große Kritikerin der Musikindustrie als solcher und ich glaube, dass die Festivalindustrie irgendwie die Spitze der Gesamtscheiße ist, was, also Konsumismus und wirklich fehlende, ja, weiß nicht, also diese ganze Plastik-Entertainment, alles auf den Punkt und jetzt alle Arme hoch und immer ist Abriss und so, das ist ja überhaupt nicht meine Welt. Das habe ich nach drei Festivalsommern verstanden, dass mich das irgendwie killt. Ich finde, das Schöne vor Kindern zu spielen ist so, die bleiben, haben Bock und gucken und tanzen off oder on-beat, je nachdem, wie es ihnen möglich ist, die anderen hauen zwischendurch mal ab und gehen aufs Trampolin und kommen vielleicht mal zurück. Also es gibt halt nicht so eine blöde Sozialverträglichkeit oder ich muss jetzt hier sein und mein Handy hochhalten, sondern die machen das, worauf sie Bock haben, meistenteils. Manche sind auch einfach nur vor der Bühne mit großen Augen, bewegen sich gar nicht und ziehen sie es aber genau rein. Ja. Den anderen Tag, weißt du, das kommt so zwischen zwei Songs, kommt so ein Kind angelatscht, schenkt mir einen Tanzzapfen. Finde ich super, weißt du. Früher wurde mir auf der Bühne ein Joint angeboten, heute kriege ich das, gekifft wird erst nach der Show. So. Niemand ist vor der Bühne besoffen. Ich liebe das. Keine besoffene Leute vor der Bühne. Im Backstage wird nicht geguckt. Es ist der Himmel auf Erden. Und ich habe um 19 Uhr Feierabend, weißt du. Die Egos sind nicht so krass irgendwie. Also Backstage-Bereiche sind einfach wesentlich entspannter, weil wir wissen, dass wir natürlich, ne, wir sind halt in der Nahrungskette in der Musikindustrie relativ weit unten, so, weil, ich meine, wir müssen natürlich, also ich bin das ja als, ich bin das ja durch in größte Anführungszeichen Frauenrap irgendwie schon gewöhnt, so Sachen gesagt zu bekommen, wie für eine Frau nicht schlecht, jetzt ist es halt für Kindermusik nicht schlecht, also sozusagen der Wackness und fehlende Realness und fehlende Credibilitätsstempel, so das teigt ja eh alles schon durch, deswegen, ich kann das jetzt total genießen und finde es einfach großartig, mit kleinen Leuten zwischendurch über Dinge zu fachsimpeln und es geht aber auch nur, wenn man, finde ich, also ich brauche diese Nähe, wenn es nicht zu voll ist vor der Bühne. Also ich glaube, ich finde den Luxus, wenn man sich schon erlaubt, irgendwie wirklich für kleine Leute zu spielen, dann finde ich es auch schöner, auf kleinen Bühnen zu spielen, um die Unmittelbarkeit zu haben. So. Also ich glaube, ich habe für mich festgestellt, so viele Konzerte waren es ja nicht, weil es auch bei mir so ein paar Vereinbarkeitsproblematiken gibt mit Job und Privatleben und weil Pandemie war und so weiter. Aber ich habe für mich festgestellt, bei den Konzerten, perfekte Größe ist, zumindest Indoor, wenn du die Gelegenheit hast, jeder Person in die Augen zu schauen. Das ist die perfekte Größe. So, egal wie groß der Mensch ist. Für draußen ist nochmal ein bisschen was anderes, da verfliegt's und bei Tageslicht und so. Aber ja, und was mir auch wichtig war, ich habe halt irgendwie komplett, also es ist alles live, wir sind komplett aus der Hand gemacht. Es gibt keine irgendwie klassisch produzierten Beats mehr, sondern das sind alles echte Instrumente, das sind alles echte Kompositionen. Wir können jedes Stück live umsetzen. Bleibt natürlich weniger bei hängen, je mehr Leute auf der Bühne, desto weniger Honorar, klar. Aber den Luxus gönnen wir uns und das macht mir auch total Spaß, auch mit den Leuten mit meinen MitmusikerInnen auf der Bühne Quatsch zu machen und mit denen zwischendurch irgendwie zu erzählen und sich einfach den Raum zu nehmen und halt nicht zu denken, man muss irgendwie perfekt abliefern. Ich habe auch zum Beispiel keine Angst zu singen. Ich habe mich früher nie getraut zu singen, weil ich bin offensichtlich keine sehr gute Sängerin, aber es ist mir kackegal, weil mir macht Spaß. So, und das hätte ich mich halt früher nie getraut, weil ich wusste, ich werde ganz anders bewertet. Eh schon keine begnadete Rapperin, dann auch noch so eine mittelmäßige Sängerin und jetzt ist es völlig Wumpe. Es ist den Leuten vor der Bühne auch kackegal, wie ich aussehe. Ich werde weder dafür dämonisiert noch glorifiziert, wie ich aussehe. Es ist denen scheißegal. Es ist richtig Wurst. Es zählt nur, was der Moment hergibt und das finde ich wunderschön. Also ich habe da wirklich ganz große Gefühle und liebe das sehr, mit Kindern zu sein und irgendwie mit denen auch zu quatschen, weißt du, auch niemand latzt dich besoffen voll irgendwie am Merch-Tisch, sondern so, du führst total interessante Gespräche mit kleinen Leuten, die haben super interessante Fragen und erzählen von sich so Sachen so unmittelbar und so echt. Also ich weiß, dass ich bin auch immer kurz vor der Romantisierung und ein bisschen verklärend, aber das ist einfach gerade meine Erfahrung und ich lieb's ohne Ende.
Aber ich muss sagen, also wer jetzt nicht begeistert ist von dem, was du da machst, nach dem, was du hier in der letzten Stunde erzählt hast, der hat auf jeden Fall, ne?
Und da können wir noch auch nicht keine mehr helfen.
Ja, genau. Und können wir auch nicht mehr helfen. Trotzdem, mein lieber Matthias, bei dir sehe ich aber schon noch den inszenierten Kinders-Moshpit dann regelmäßig, ne, oder?
Also bei uns geht's ja erst los.
Ja, genau, aber so in der Planung, der Konzeption.
Ja. Nee, also ich sehe das Ganze, also letztendlich geht's uns auch darum, dass man gemeinsam mit seinen Kindern einfach etwas erlebt. Also wir wollen Hip-Hop erlebbar machen. Also dass du sozusagen auf dein Konzert gehst und im Foyer legt schon der DJ auf, wenn du reinkommst, dass du dann aufs Konzert gehst und während der Show gibt es dann Live-Graffiti, wir haben Beatbox, wir haben Breakdancer, die dann, wie ich eben schon sagte, dann im Mittelkreis tanzen und dann springe ich rein und mache noch und mache dann noch in der Freestyle, machen wir dann noch Cypher. Und ja, wir haben Rap-Classics für die Eltern, die wir neu auflegen. Im besten Fall kommt dann auch ein Special Guest in der jeweiligen Stadt vorbei. Und ja, das war letztendlich, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Intention, dass wir eben jetzt nicht zwingend da diesen Kids-Bereich haben wollen und Elternbereich, sondern dass man sagen kann, alles klar, ihr könnt das gemeinsam erleben, ihr sollt beide, also ihr sollt alle ganz, ganz viel Spaß haben. Und das war, oder das ist die Vision letztendlich.
Ich find's gut. Ja, ich weiß nicht, wie es dir angeht, aber ich bin auf jeden Fall A, überzeugt, B, bin sehr glücklich über das Thema, dass du hier quasi kuratiert hast.
Denn, ja, voll. Also Das war ich habe hier ein bisschen gesundheitlich, ein bisschen so Kevin Borger, ein bisschen ab, deswegen war ich so sehr ruhig und habe viel zugehört hier. Aber auf jeden Fall sehr interessant, besonders auch für mich aus einer noch, in Klammern vielleicht, noch kinderlosen Perspektive hier, das Ganze anzuhören.
Und du weißt, du hast hoffentlich auch gelernt, dass das nicht der Grund sein darf, warum du dann anfängst, dich damit zu beschäftigen. Das haben wir eben gerade auch für dich auch sehr gelernt. Deswegen das vorweg mal, ey, vielen, vielen Dank an euch beide. Ne? Das war wirklich noch viel mehr, als ich mir erhofft habe aus diesem Thema heraus.
Also ich will auch kurz sagen, wirklich ganz, ganz lieben Dank. So, ich weiß, dass ich an ganz vielen Stellen in der Hip-Hop-Sphäre irgendwie verbrannte Erde hinter mir hinterlassen habe und deswegen bestimmt auch Leute keinen Bock haben, mit mir zu reden, was auch okay ist, weil ich weiß, dass ich genervt habe, aber ihr seid wirklich das erste Hip-Hop-Medium, was mir in zwei Alben in der Form den Raum gibt, irgendwie und Kindermusik ernst nimmt und uns den Raum gibt. Also das wirklich Props dafür, so finde ich echt stark.
Danke, der im Zweifel, nicht falsch verstehen, simple Grund dahinter ist einfach, dass wir, Yannick, die Redaktion mit mir an der Seite, diesen Raum hier genau als das verstehen. Also es ist unsere Art von Stammtisch, an dem wir gerne immer wieder mit neuen Menschen aus der Kultur heraus, denn ja, auch wir denken und fühlen das in der Breite, so wie es ist als Spielplatz sich für uns alle aufgestellt hat in der Kindheit oder in der Jugend bis heute, auch als eine gewisse Verantwortung dort, überall den Raum zu geben, darüber zu sprechen. Und genau deshalb finde ich diese Konstellation heute so toll. Und ich habe heute nach meinem Blick darauf, und ich finde das ganz cool, wenn man den Teddybear-Rap macht, zu, okay, lass uns noch mal 3 Sekunden länger darüber nachdenken, was man da eigentlich mit den Kindern warum macht und welchen Weg man dann geht und vielleicht auch welche Verantwortung man dem gegenüber hat, finde ich total spannend. Und deshalb noch mal danke an euch beide dafür. Wir wollen hinten raus trotzdem unsere Kategorien beibehalten. Und die sind zum einen klassisch unsere Playlist Thank Backs When It's Friday. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du, Yannick, die Brücke von diesem Thema zu den, vor allem zu dem einen sehr Battle-Beef-lastigen Song schaffst, den ich ausgewählt habe, aus genau dem Grund. Und es ist auch kein Geheimnis, ich habe es einfach nur gemacht, weil in der Sphäre halt jeder drüber redet und das ist deshalb mal ganz spannend war. Aber fang an. Thank Backs When It's Friday.
Yes, Thank Backs When It's Friday. Ich glaube, ich spare mir die Überleitung, bevor ich da irgendwas versuche zu konstruieren.
Mach mal.
Und das eh nicht so gut mache wie du, gehe ich einfach direkt zu Song 1, den du gepickt hast, und zwar Shindy, Free Spirit. Der Diss-Track gegen hauptsächlich Kollega, aber auch Farid Bang und Flair und Jesus und K1 kriegen mir ein bisschen Fett weg. Ist ein paar Tage nach Album-Release gekommen. Ja, ich glaube, inhaltlich brauchen wir jetzt hier nicht groß auf den Song eingehen, aber die Promomaschinerie läuft, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, ich habe ihn aus einem Grund gewählt. Es geht gar nicht um Lager und cool und das. Es geht darum, dass da jemand tatsächlich anno 2023 in einer Welt, in der wir sonst offensichtlich nur noch uns auf allen Medien, Social Media Plattformen und sonstigen Art von Diskussionen darüber auseinandersetzen, was wir an dem doof finden oder was der gesagt hat. Mal abgesehen davon, ich sehe Sukis Blick schon, ob das überhaupt relevant ist oder nicht, aber im Kern dessen ist hier ein Ansatz von einem sportlichen Battle miteinander gibt, von dem man mal gucken kann, wie sich weiter ausläuft. Deswegen mein einer Song der Woche für alle, die Bock darauf haben, wenn mal wieder Diss-Tracks geschrieben werden. Als kleinen Hinweis darauf. Wird jeder mitgekriegt haben, aber deswegen wollte ich ihn auswählen.
Yes. Song Nummer 2 kommt dagegen ganz ohne Disses aus.
Prag. Skandal.
Ja, Skandal. Prag hast du dir ausgesucht von Thard, produziert von Maru. Es geht quasi nach Der Junge, der nie friert, das ist das Album, was vor 2 Wochen rausgekommen ist, direkt weiter im Release-Flow 2023. Und ein sehr entspannter Laid-Back-Song. Ist ja eben also die typische Art, in der er rappt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
Sehr melancholisch, ne?
Mhm, mhm.
Ja, Ich weiß nicht, ob euch beiden da was sagt, aber ich war auch sehr angetan von der Nummer. So, obwohl sie eigentlich nicht zum Wetter passt, ehrlicherweise.
Nee. Ja, hört auf jeden Fall rein. Kommt auch aus Hamburg. Es gibt natürlich auch, brauchen wir ja nicht verheimlichen, Backspin-Beziehungen. Ist ein guter Junge, kann man sich gerne noch mal mehr geben.
Ich bin auch noch gespannt darauf. Jetzt habe ich am Anfang vergessen zu sagen, ihr sollt ja mal auswählen, wie viel, ob das überhaupt jemand ausgedehnt, ne? Ich sehe das schon.
Den hat keiner gepickt, ne.
Ja, stark.
Aber insgesamt bei unserem Ratespiel hat Jacek gewonnen. 2 aus 3 hat er richtig.
Stark.
Genau, unter anderem der letzte Song, den hat er nämlich auch richtig. Ich glaube, den hatte jeder von uns ausgesucht. Das war irgendwie ein No-Brainer-Song. Ja. Shogun mit Daddy Issues. Ein sehr ernster Song, sollte ursprünglich um einen verstorbenen Freund von ihm gehen. Und dann hat er selber auf Insta gesagt, hat er gemerkt, dass es nicht reicht, quasi nur das auf diesem Song zu verarbeiten, dass es dem Ganzen nicht gerecht wird. Und dann sind noch diverse andere wichtige Themen dazugekommen. Du hast dich ja letztens mit ihm in Minden getroffen, auf jeden Fall. Auch da gab es ja schon Austausch bei euch da. Merkt man auf jeden Fall, dass Shogun einer ist, der sich einen Kopf macht, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann, der sehr viele wichtige und schlaue Sachen zu sagen hat.
Ja, freut euch aufs Interview. Punkt.
Ist ja schon draußen, guckt es euch an.
Oh, ach stimmt, ja, guckt euch das an. Ich kriege das selber. Guckt euch das Interview an. Ich und mein Release-Plan. Guck mal, weiß es selber nicht mehr. Classics. Jeder von uns hat einen Classic. Wer fängt an?
Ich kann gern anfangen.
Ja, Leg los!
Also mein Classic ist Mac Millers Mixtape Kids aus dem Jahr 2011. Und das aus folgendem Grund. Also ich war, der Song kam sozusagen raus, als meine Jugend gerade drohte, zu Ende zu gehen. Ne? Und hat es mir wirklich wieder zurückgebracht in diesem Sommer. Und ich bin ein großer Fan von Larry Clark, der den Film Kids damals gedreht hat. Und das war für uns in der Jugend sozusagen so der Film. Der hat uns erzogen, der hat uns vieles beigebracht. Wir waren alle am Skaten. Wir haben gelernt, wie man gewisse Dinge zusammendreht. Und also wir konnten uns alles angucken. Damals hatten wir auch kein Internet. Und in diesem Film, also ich finde, Larry Clark generell hat sozusagen mal sehr, sehr schön beschrieben, eben Jugendkultur, das Ganze auch immer in einer sehr, sehr dramatischen Form. Und und Mac Miller ist mit seinem Mixtape sozusagen da auch eingestiegen, und das hat auch visuell mit den Videos und sehr, sehr viele Klassiker und wirklich große Songs wie Nike's On My Feet zum Beispiel oder Kool Aid und Frozen Pizza auf dem Mixtape. Und ich muss wirklich sagen, also das war für mich sozusagen so ein Revival von Hip-Hop. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel wieder zurückgebracht, hat mir einen neuen Schwung gegeben. Und und jetzt abschließend in der Namensgebung jetzt von Kinders haben sozusagen, findet sich das Ganze wieder.
Ja, sehr schöne Auswahl.
Auf jeden Fall. Ich bin ja auch großer Mac Miller-Fan, deswegen, meine Kennenlernphase mit Mac Miller sozusagen war ein bisschen anders, als du jetzt gerade beschrieben hast. Bei mir war es eher dieses, richtig in Ami-Rap eintauchen. So, das ist bei mir mit Mac Miller passiert eigentlich damals, aber auch genau diese ganze Mixtape-Phase, Kids hoch und runter gehört. Und durch ihn wirklich viel zu Rap-Musik gekommen und bis heute viel gehört. Ist, glaube ich, für viele Leute, die so ungefähr mein Alter sind, irgendwie eine große Identifikation mit Mac Miller da einfach. Finde ich einen sehr, sehr schönen Classic, der auch, glaube ich, noch nie hier Thema war, deswegen sehr schön.
Sugi, was hast du mitgebracht?
Ja, mein Verständnis von Underdog sein ist ja ein anderes. Ich habe ein Album mitgebracht, was aus dem letzten Jahr erst ist und aber ein Future Classic sein wird. Das ist das Album 180 Grad vom Kollegen Sfermentis, der einfach ein Allround-Talent ist, eine ganz spezielle Biografie hat, die irgendwie jeder kritischen Beäugungen, ist das jetzt real, ist das Cred und so weiter, locker standhält. Der Junge hat auf jeden Fall sehr viel mehr Straße als manche andere in sich und in seinem Leben. Und ich liebe dieses Album einfach, weil es ist super politisch naheliegenderweise, sonst hätte ich das jetzt auch nicht hier angeschleppt, aber es ist einfach so detailverliebt und es gibt kaum jemand, der irgendwie mit so einer Spielfreude und so einem aufwendigen ja, so einem Fleiß irgendwie an Reimschemata arbeitet und so. Das ist einfach, der macht das einfach sehr, sehr gern und du liebst, also du siehst einfach die Liebe zu seinem eigenen Output und auch den Struggles, die damit verbunden sind, als jemand, der einfach irgendwie keine krassen Beziehungen hat und nicht irgendwie einen Arsch voll Geld von Mama und Papa oder irgendeiner Major-Finanzierung oder so in die Promo pumpen kann, sondern sich da wirklich selber drum kümmert. Ich bin normalerweise jemand, die mit Sarkasmus nicht gut kann. Bei ihm liebe ich es aber sehr. Es macht mir Spaß zuzuhören, wenn er einfach so bitterböse nach oben tritt. So, da sind einfach viele Momente drunter. Es gibt diesen Pickup-Artist-Song, der einfach so kleinteilig und so wirklich glasklar aufzeigt, wie Frauenfeindlichkeit in dieser maskulisten Alpha-Männer-Szene funktioniert. Und er ist halt selber ein Typ und hat das aber einfach so gut verstanden und zieht sich das so genau rein. Und ich glaube ihm einfach jedes Wort. Er hat ein paar krasse Ansagen gegen so konservative Kirchen und Christentumssphären in diesem Land. Das passiert ja auch selten, dass irgendwie in Deutschland, wenn es so um problematische Religionsgemeinschaften geht, das Christentum unter die Lupe genommen wird. Natürlich macht er das nicht per se. Ist klar, dass es nicht darum geht, irgendwie einzelne Leute und ihre Religion zu bashen, sondern das System, das patriarchale System Kirche. Er hat als Heimkind als einziges sozusagen das System Klassismus, institutionalisierter Klassismus in der Jugendfürsorge der sogenannten sehr krass bearbeitet. Es gibt diesen Song, der unfassbar gänsehautig irgendwie nachzeichnet, was seine Wege durch diese Jahre waren und wie er behandelt wurde und wie man ihm einfach nichts zugetraut hat. Und heute ist er an dem Punkt, wo er darüber Musik machen und veröffentlichen kann. So, das finde ich schon sehr krass. Also es ist einfach, ich bin ein großer Fan, ich kenne ihn auch schon viele lange Jahre und feiere einfach so sehr, ihn als jemanden, den ich von vor der Bühne kenne, jetzt auf der Bühne und auf Releases erleben zu dürfen. So. Und einfach ein Riesen-Shoutout ans Ferment, das ist einfach geilster Typ.
Du haust die Plädoyers heute raus und in diesem Sinne auch hier. Sehr, sehr spannender Einblick. Ist nicht so auf meinem Schirm, muss ich aber genau deswegen reinhören, wie du es hier beschrieben hast. Deswegen danke.
Sehr schön.
Wir haben Classic mitgebracht, Yannick, da muss man vorweg sagen, von dem wir eigentlich nicht genau sicher sind. Jetzt müsste Moini mal gucken. Ich habe ihm nochmal den letzten Auftrag gegeben, ob die Crew es vielleicht doch vor ein paar Monaten schon mal gefeiert hat als Release. Ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube nicht. Wir haben es auf jeden Fall in der Liste gehabt. Denn es gibt unterschiedliche Release-Termine. Mhm. Fakt ist, Quatsch zu Ende, Einleitung an. Wir sprechen hier darüber, dass unsere Gäste Musik machen, die hoffentlich einen gewissen oder bestimmt einen gewissen Einfluss auf die Kids hat, die sie hören und sie damit vielleicht auch im Zweifel so mit in ihr Leben hineingehen können. Ich will jetzt nicht von besseren Menschen sprechen und so, das Bullshit, aber schon vielleicht Einfluss darauf geben kann, wie sie dann in die Welt gehen, in die sie gehen. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Deswegen hat mich Public Enemy erzogen.
Yes.
Das ist der Classic der Woche.
Public Enemy, it takes a nation of millions to hold us back. Wir haben, Nico hat es ja eben schon kurz angesprochen, den 28.06.88 als Release-Datum gefunden und jetzt quasi auch mal einfach
für uns entschieden.
Genau, für uns entschieden, um ihn hier als Classic mit in die Folge zu nehmen. Es gibt aber auch Release-Daten im April des gleichen Jahres oder auch im Juli des gleichen Jahres. Also ja, verzeiht uns, wenn es sich hinten rausstellt, es ist doch nicht der 28.06., aber für uns ist es jetzt einfach mal gesetzt. So oder so. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back ist das zweite Public Enemy Album und wird als eins der ja einflussreichsten Hip-Hop-Alben ever beschrieben. Sehr aggressiv, sehr politisch, inhaltlich. So ein bisschen die Geburtsstunde des Hardcore-Raps wird diesem Album so ein bisschen zugeschrieben und hat einfach damit ja die Grundlage für viel gelegt, was später dann noch rausgekommen ist, sehr viel beeinflusst, was musikalisch passiert ist. Und genau, das ist Public Enemy, unser Klassik der Woche.
Also, man muss ja mal ehrlich sagen, das ist alles zu einer Zeit gekommen, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, wo ich natürlich noch nicht kapiert habe, wofür Public Enemy steht und was die da genau erzählen und warum im Zweifel ich mit meinen Grundvoraussetzungen vielleicht nicht der erste Empfänger dieser Musik war, an den sie gedacht haben. Trotzdem hat es mich wahnsinnig geprägt, weil ich dadurch so einen Einblick in eine Welt bekommen habe und auch auf Blickwinkel, die mich ehrlicherweise bis heute auch immer noch beeinflussen und ich auch mit sehr viel Freude und auch so ein bisschen so Erwachen zurückblicke auf die Momente, als ich dann nicht nur ein Tape hatte, wo der Name Public Enemy auf der einen Seite stand, sondern irgendwann auch das Booklet in der Hand hatte und angefangen habe, Texte zu lesen und dann immer mehr zu verstehen, was es bedeutet. So, ne? Rebel Without a Pause ist ein Song, der mich wahnsinnig geprägt hat, Louder Than a Bomb. Oder halt, und das ist einer, mit dem ich diese Runde auf jeden Fall hervorragend abschließen könnte, Don't Believe the Hype. Ein Ding, das ich bis heute gerne höre, der auch jetzt auch diesen Monat wieder in meinem Mixtape auf jeden Fall stattfinden wird, habe ich mir eben schon so rausgelegt und der bringt immer so viel auf den Punkt. Und manchmal ist es erschreckend, wie Dinge, die 1988 ausgesprochen wurden, auch boah, Digga, herzhaft? 35 Jahre später immer noch genauso aktuell sind. So. Deswegen unser Klassik der Woche. Und es wird Mucke sein, wenn ihr sie anmacht und zu jung dafür seid, dann wird es euch alles zu sperrig sein. Aber halt die Fresse und arbeite dich da durch. Denn das gehört dazu.
Super Auftrag.
Ja, genau. So. Finde ich aber schon wichtig. Ne? Macht das bitte. Danke euch beiden. Danke, dass ihr da seid. Und viel Erfolg für euren Weg mit dem, was ihr da macht. Und ich freue mich auf die Live-Konzerte, die ich dann auch besuchen werde.
Super. Da freuen wir uns auf dich.
Macht's gut. Das war Max mit Stammtisch, powered by O2. Bis bald.
Adios.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Für die Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.